Weltspiegel, Thema.
Jemen, der vergessene Krieg.
Die Leute im Jemen leiden, wirklich leiden. Sie haben Hunger, sie haben alles, was schlecht. Das kann man sich nicht vorstellen, wirklich. Wir sind auch Menschen. Wir möchten einfach nur leben wie die anderen.
Sagt Mahmoud Kulla, einer von 2000 Jemeniten, die in Deutschland Schutz vor dem Krieg im Jemen suchen. Mit ihm spreche ich später noch ausführlicher. Man könnte meinen, der Westen hätte den Krieg im Jemen vergessen. Seit Jahren gibt es Krisen, Konflikte, Krieg. Während des arabischen Frühlings 2011 kam es auch im Jemen zu Unruhen. Präsident Ali Abdullah Saleh musste zurücktreten. Das Machtvakuum, das daraufhin entstand, wurde schnell neu besetzt von den schiitischen Houthi-Rebellen. Seit 2015 kontrollieren sie die Hauptstadt und viele andere Provinzen, vor allem im Norden. Sie werden vom Iran unterstützt. Für Saudi-Arabien nicht hinnehmbar. Es hat eine Militärallianz gegründet, mit der es entscheidend im Nachbarland eingreift. Bei Friedensgesprächen in Schweden wurde Ende letzten Jahres eine Waffenruhe vereinbart. Daniel Hechler ist ARD-Fernsehkorrespondent für den Nahen Osten im Studio Kairo. Im aktuellen Beitrag für den Weltspiegel zeigt er, was von dieser sogenannten Einigung in der Realität übrig geblieben ist.
Der Krieg tobt wieder an allen Fronten des Landes, auch im Süden. Bilder der Houthi-Rebellen von der Front südlich von Hodeida. Von Waffenruhe keine Spur. Auf die hatten sich Houthis und die saudische Militärkoalition im Dezember geeinigt. Für einige Wochen waren es weniger Kämpfe. Jetzt setzen beide Seiten wieder auf Sieg. Wir machen euch fertig. In den Tälern und den Bergen. In der Wüste.
Besonders umkämpft ist die Hafenstadt Hodeida. Wie muss man sich das vor Ort vorstellen?
Naja, die Waffenruhe, die dort eigentlich seit Dezember gelten sollte, war ja von Anfang an brüchig. Man konnte im Grunde von Waffenstillstand nie sprechen. Es gab immer wieder Zwischenfälle, aber seit einigen Tagen, seit Anfang Mitte März, flammen gerade auch an den Frontlinien im Osten und im Süden von Hodeida die Kämpfe doch wieder sehr, sehr heftig auf, auch mit Artilleriebeschuss. Unser Producer erzählt mir davon, dass auch ein Hotel durch einen Luftangriff getroffen worden sei. Gott sei Dank kam dabei niemand ums Leben. Aber das Risiko, das ist doch ganz erheblich, dass es um diese Stadt dann doch noch die befürchtete Schlacht geben könnte, mit katastrophalen Folgen für womöglich Hunderttausende Zivilisten.
Was ist das denn genau für ein Konflikt im Jemen? Ist das was Religiöses? Ist das was Geopolitisches?
Naja, es ist in der Tat ein sehr, sehr vielschichtiger, sehr komplexer Konflikt, in dem all das mit hineinspielt. Zum einen kämpfen ja die schiitischen Houthis gegen sunnitische Salafisten. Das ist ein religiöser Konflikt, ein religiöser Gegensatz. Es spielen aber auch geopolitische Fragen eine Rolle. Es kämpfen hier Clans aus dem Norden gegen Clans aus dem Süden. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien ist ja der Süden darum bestrebt, einen eigenen Staat auszurufen, einen Staat Südjemen. Und bis heute hängen viele dieser Ideen nach, hoffen darauf, dass das am Ende noch Wirklichkeit werden könnte. Aber es ist im Grunde doch vor allem auch ein Stellvertreterkrieg, wo es um große geostrategische Machtfragen geht, um die Macht auf der arabischen Halbinsel, letztlich um die Macht in der gesamten Region. Das alles spielt in diesen Konflikt mit rein.
Sie sagen Stellvertreterkrieg. Welche Staaten sind denn da genau involviert?
Da sind viele Staaten involviert. Zentral sind letztlich drei Staaten. Zum einen ist das der Iran, dem ja vorgeworfen wird, die Houthis mit Waffen und Raketen zu beliefern. Der Iran und auch die Houthis bestreiten das. Da ist lediglich von Beratung die Rede, aber die USA und etliche andere Staaten haben doch mittlerweile ein dichtes Netz an Indizien, an Fotos, an Dokumenten vorgelegt, die das zumindest nahelegen. Auf der anderen Seite der große Gegenspieler des Iran, nämlich Saudi-Arabien, dass er die Militärkoalition anführt und schon tausende Luftangriffe auf den Jemen geführt haben soll seit Beginn dieses Krieges 2015. Ja, und dieser sehr breit aufgestellten Koalition gehören viele Länder an, Ägypten, der Sudan, auch westliche Länder wie Großbritannien und Frankreich und natürlich auch der engste Verbündete, die USA. Die USA unterstützen Saudi-Arabien derzeit mit Geheimdienstinformationen. Sie betanken die Flugzeuge der Saudis und liefern auch Drohnenaufklärung. Stehen dafür übrigens auch mächtig in der Kritik, auch im Land, durch den Senat, durch das Repräsentantenhaus. Aber noch geht diese Zusammenarbeit weiter und Trump hat auch angekündigt, gegen mögliche Resolutionen der beiden Häuser Vetos einzulegen. Ja, und der dritte zentrale Kriegsteilnehmer, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie bezahlen Söldnerarmeen im Jemen, angeblich 13.000 Mann, die unter Waffen stehen und die entlang dieser sehr wichtigen, strategisch wichtigen Küstenlinie schon erhebliche Teile unter Kontrolle halten und auch erobert haben.
Aber warum ist das Interesse so groß? Sind auch Ölinteressen hinter? Oder also was macht den Jemen so besonders?
Naja, es geht weniger um Öl als vielmehr um Macht und Einfluss in der gesamten Region. Der Iran will ja in der arabischen Welt seinen Einfluss massiv ausbauen, hat es in den vergangenen Jahren auch sehr geschickt verstanden. Im Irak, in Syrien, im Libanon und eben auch im Jemen, was wiederum den großen Rivalen Saudi-Arabien auf den Plan ruft. Saudi-Arabien will das iranische Regime in Teheran eindämmen, ebenso wie auch die USA. Insofern geht es hier darum, die Houthis, die Verbündeten des Iran, zurückzudrängen, die Kontrolle in diesem, wenn auch armen Nachbarland wieder zu erlangen. Ja, und ebenso ist es auch bei den Vereinigten Arabischen Emiraten das große Ziel, mehr Macht und Einfluss in der Region zu erlangen, insbesondere auch über die strategisch wichtigen Seewege im Arabischen und Roten Meer. Und da sind sie durchaus erfolgreich gewesen. Sie haben so etwas wie einen Staat im Staate an der Küstenlinie ausgebaut mit eigenem Sicherheitsapparat, mit Geheimgefängnissen, wie zu hören ist. Da waren sie durchaus erfolgreicher als Saudi-Arabien, auch wenn selten von den Emiraten die Rede ist.
Wo kommen denn die Waffen her, mit denen auf beiden Seiten gekämpft wird?
Ja, Saudi-Arabien, wie gesagt, ist fest davon überzeugt, dass die Waffen für die Houthis von dem Iran, von den iranischen Revolutionsgarden stammen, auch moderne Raketen, die angeblich auch schon auf Riad abgefeuert wurden. Der Iran bestreitet das. Es ist auch in der Tat sicher nicht ganz einfach, angesichts der Blockade dieses Landes Waffen in den Jemen zu schmuggeln. Aber es muss dann doch irgendwie in den vergangenen Jahren möglich gewesen sein, sonst hätten die Houthis kaum so lange durchhalten können. Was die Militärkoalition Saudi-Arabien insbesondere angeht, da kommen die Waffen ganz offiziell zum allergrößten Teil aus den USA. Saudi-Arabien ist ja der weltgrößte Waffenimporteur. Da geht es um Milliardensummen. Auch für die Vereinigten Staaten, aber nicht nur, auch Großbritannien, Frankreich liefern in erheblichem Umfang Waffen nach Saudi-Arabien und im Übrigen auch Deutschland, jedenfalls in den vergangenen Jahren. Und dasselbe gilt im Prinzip auch für die Vereinigten Arabischen Emirate, auch sie ein ganz großer Importeur von Waffen, insbesondere aus westlichen Ländern.
Wird auch der Hunger im Land als Waffe genutzt von beiden Parteien?
Das ist ganz sicher so, auch wenn es vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie es zunächst erscheinen mag. Saudi-Arabien weist das ja strikt von sich, deutet immer wieder darauf hin, dass sie hunderte Millionen Euro ja auch für Hilfslieferungen in den Jemen ausgeben, was auch richtig ist. Richtig ist allerdings auch, dass Riad Ende 2017 eine Blockade von See- und Flughäfen über den Jemen verhängt hat. Das hat die Hungersnot in dem Land massiv verschärft. Diese Blockade wurde mittlerweile zwar wieder gelockert, aber die Waren kommen jetzt nur nach sehr strengen, langwierigen, bürokratischen Kontrollen ins Land. Das verzögert diese Hilfslieferungen, die dringend benötigt werden. Ja, und auch auf der Seite der Houthis gibt es einiges zu kritisieren. Auch sie stehen in der Verantwortung für verzögerte Hilfslieferungen. Die UN werfen den Houthis vor, dass sie Lebensmittel für die eigenen Kämpfer abzweigen, dass sie hohe Zölle erheben, dass sie Lieferungen immer wieder verzögern. Und deswegen kommt am Ende auch nur ein Bruchteil dieser Hilfslieferungen bei den Bedürftigen an. Und das ist im Grunde völlig unverantwortlich.
Zum Abschluss, welche Lösungsansätze gibt es denn für den Krieg im Jemen?
Tja, mir scheint im Grunde der Weg, den die UN gehen will, der einzig gangbare, der da nämlich heißt, über viele Gespräche Vertrauen schaffen, einen Gefangenenaustausch in die Wege zu leiten, zumindest einen vorübergehenden Waffenstillstand auch zu erreichen und dann einen Rückzug der Truppen aus der strategisch so wichtigen Stadt Hodeida. All das wurde im Grunde vereinbart. Die UN soll da ja auch die Kontrolle übernehmen. Das macht auch Sinn. Und wenn das erreicht ist, kann das auch die Grundlage für Friedensgespräche und einen Frieden sein. Das Problem ist, dass das Misstrauen auf beiden Seiten sehr, sehr tief sitzt und dass der Druck der jeweils Verbündeten, auch zu diplomatischen Lösungen zu kommen, noch immer nicht groß genug ist, insbesondere aus den USA. Da spielt offenbar noch immer die Hoffnung, dass man die Houthis am Ende auch militärisch bezwingen kann. Und solange diese Hoffnung existiert, wird es vermutlich auch keinen schnellen Frieden geben.
Naja, zum Beispiel der Gefangenenaustausch hat bisher ja auch noch nicht geklappt.
Es hat so gut wie nichts geklappt von all dem, was da vereinbart wurde. Der Waffengang ist etwas weniger geworden nach den Vereinbarungen vom Dezember, aber es gab keinen Waffenstillstand, es gab keinen Gefangenenaustausch, es gab keinen Rückzug vom Hafen. All das steht auf dem Papier und ist in der Praxis gescheitert. Und deswegen ist die Sorge groß, dass dieser Krieg wieder aufflammt und noch mehr Leid über Millionen Menschen bringt.
Einschätzung von Daniel Hechler, ARD-Fernsehkorrespondent im Studio Kairo.
Weltspiegel. User-Fragen.
Wir haben euch bei Facebook und Twitter um eure Fragen gebeten und haben unter anderem diese bekommen. Meine Frage ist, schreibt Alex Help for Strays, warum verkaufen wir Waffen an Saudi-Arabien?
Ja, das ist eine Frage, die man in erster Linie der Regierung stellen muss. Deutschland spielt bei Waffenexporten nicht die entscheidende Rolle. Es gibt ja derzeit auch einen Rüstungsstopp. Das sind vielmehr die USA, die weiter fest an der Seite Saudi-Arabiens stehen, dorthin weiter Waffen liefern. Aber es gibt auch dort Bestrebungen im US-Senat und auch im Repräsentantenhaus, diese Zusammenarbeit zu stoppen. Die Trump-Regierung hat zwar angekündigt, gegen eine solche Resolution, wenn sie denn kommt, ein Veto einzulegen, aber der öffentliche und auch der politische Druck steigt doch auf die Regierung, diesen Krieg lieber heute als morgen zu beenden, die Waffenlieferungen zu beenden, und dann steigt auch die Chance auf einen Frieden in der Region.
Und Gottfried Schmidt fragt, warum erfahren wir leider so gut wie gar nichts über das Hadi-Regime, dessen Zusammensetzung, Handlungen und Ziele für den Jemen? Welche Interviews gibt es mit ihm?
Ja, diese Hadi-Regierung ist letztlich relativ einflusslos. Einige nennen sie auch Marionette Saudi-Arabiens. Sie tagen die allermeiste Zeit in einem Hotel im saudi-arabischen Exil, gelten als extrem korrupt. Die Zahl der Kämpfer, die dieser Regierung untersteht, ist vergleichsweise gering und diese Kämpfer gelten auch nicht als besonders schlagkräftig. Sicherlich ist es das Ziel dieser Regierung, die Kontrolle über den gesamten Jemen zurückzubekommen, aber das scheint alles andere als realistisch. Der Rückhalt in der Bevölkerung für diese Regierung, der Zuspruch für diese Regierung ist auch äußerst gering. Ja, und Interviews aus jüngster Zeit mit dieser Regierung sind mir jedenfalls nicht bekannt. Und soviel ich weiß, ist es auch ausgesprochen schwierig, an solche Interviews zu kommen.
Weltspiegel, Kontext.
Die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt nennt die UN den Krieg im Jemen. 24 der 28 Millionen Menschen im Jemen sind auf Hilfslieferungen angewiesen. Und fast 10 Millionen von einer Hungersnot bedroht. Welche Rolle spielen die Vereinten Nationen jenseits ihres verbalen Alarmismus im Jemen? Seit 5 Jahren beobachtet ARD-Hörfunkkorrespondent Georg Schwarte in New York, was im Sicherheitsrat und UN-Organisationen diskutiert und verhandelt wird. Ist die Situation im Jemen ein Versagen der UN?
Ja und nein, ist eine blöde Antwort, aber die Situation ist eben doch ein bisschen komplizierter. Und man muss mit dem Jemen anfangen mit einem O-Ton, einer Stellungnahme eines Mannes, der hieß Ban Ki-moon, wenn wir uns erinnern, der war Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und der hat vor 4 Jahren und einem Monat genau diesen Satz hier gesagt.
Let me be clear, Yemen is collapsing before our eyes. We cannot stand by and watch.
Also. Ban Ki-moon sagte vor 4 Jahren und einem Monat, der Jemen bricht vor unseren Augen zusammen und die Welt könne nicht daneben stehen und einfach zugucken. Die UN wussten um die Lage im Jemen. Er ist dahin gereist, das war am 12. Februar 2015. 4 Jahre und 1 Monat später steht dieses Land nicht nur vor dem Zusammenbruch, sondern ist zusammengebrochen. Es gibt 28 Millionen Einwohner, 24 Millionen davon sind auf Hilfe angewiesen. Insofern ist die Situation im Jemen ein Versagen der UN? Nein, die UN hat gewarnt.
Jetzt ist Warnen ja die eine Sache, aber was hat die UN denn konkret unternommen?
Der Sicherheitsrat, das höchste Gremium der UN, 15 Mitglieder, 5 Vetomächte. Dieser Sicherheitsrat ist nur so stark und durchsetzungsfähig wie die Politik, wie die einzelnen Länder diesen Sicherheitsrat stark und durchsetzungsfähig machen. Und da sind wir dann bei den 5 Vetomächten. Und wenn wir auf den Jemen gucken, der Konflikt hat dort begonnen. 2015 hat Saudi-Arabien sich eingemischt, eine Militärkoalition geschmiedet aus mehreren Ländern. Saudi-Arabien, Ägypten, Katar, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Marokko, Sudan. So. Und im Sicherheitsrat sitzen unter anderem als Vetomächte die USA, Frankreich und Großbritannien. Und diese 3 Länder haben diese Militärkoalition von Saudi-Arabien von Anfang an logistisch unterstützt. Sie waren gewissermaßen Partei, auch im Sicherheitsrat mit Blick auf den Jemen. Es gab Presidential Statements, so heißt das Ganze. Es gab Warnungen, es gab Aufrufe, es gab Appelle, es gab Resolutionen. Und das Erste, was dieser Sicherheitsrat gemacht hat 2015, war, ein Waffenembargo auszusprechen gegen die Houthi-Rebellen, also gegen die Aufständischen im Jemen. Heute gucken manche drauf und sagen, das war sozusagen der Freifahrtschein für Saudi-Arabien und die Militärkoalition.
Bringen die Resolutionen des Sicherheitsrates also gar nichts?
Die Resolutionen bringen so viel, wie sich die beiden Kriegsparteien daran halten. Wenn wir uns anschauen, die Vereinten Nationen haben gerade eine Beobachtermission ins Land geschickt, nach Hodeidah. Das ist der Hafen an der Küste von Jemen. Das ist sozusagen das Einfallstor auch für alle Hilfslieferungen. Es hat einen Waffenstillstand gegeben unter Moderation der Vereinten Nationen in Stockholm. Im Dezember ist der vereinbart worden. Dieser Waffenstillstand ist bis heute nicht umgesetzt, also seit Dezember nicht umgesetzt, weil die beiden Kriegsparteien sich einfach nicht einigen können.
Sie haben den Hafen Hodeidah gerade eben angesprochen und die Hilfslieferungen. Kommen diese denn ins Land?
Nein, das ist das große Problem, der Hafen von Hodeidah. Der ist das Nadelöhr. Und man muss ganz klar sagen, Saudi-Arabien hat beispielsweise eine Seeblockade verhängt vor einiger Zeit. Da kam kein einziges Schiff mehr in diesen Hafen herein. Der Hafen wurde bombardiert aus der Luft. Kräne, die Schiffe entladen konnten, wurden zerstört. Systematisch wurde Infrastruktur in diesem Land zerstört. Flughäfen wurden angegriffen. Das heißt, überall da, wo Hilfe hereinkommen konnte, war das entweder nicht mehr möglich oder die Hilfslieferungen kamen nicht an, weil die Helfer in Gefahr waren, weil akut Frontlinien dort verlaufen. Ein Beispiel nur, und zwar ein sehr makabres Beispiel. Es gibt ein Getreidesilo, das ist ein riesen Getreidesilo der Vereinten Nationen. Da lagern 51.000 Tonnen, das ist genug Getreide, um 3,7 Millionen Menschen im Jemen einen Monat lang ernähren zu können. Dieses Getreidesilo war aber im Kriegsgebiet, belagert von beiden Seiten, von beiden Parteien. Und die UN-Helfer konnten monatelang nicht zu diesem Getreidelager, um eine Bevölkerung, die hungert, die verhungert, mit diesem Getreide zu versorgen. Die Vereinten Nationen haben eine Kategorie von Hunger eingeführt, mal einmal, als es in Somalia eine Hungersnot gab. Da wurden der Hunger klassifiziert in 5 Phasen. Und die Phase 5, das ist die schlimmste Phase. Und im Jemen gibt es mittlerweile eben viele Menschen, die in dieser Phase 5 sich befinden. So viele Menschen im Jemen in dieser Phase 5 wie nirgendwo auf der Welt.
Ist die UN erpressbar wegen der humanitären Hilfe?
Die UN ist erpressbar in vielfacher Hinsicht. Die Vereinten Nationen veröffentlichen jedes Jahr eine sogenannte Liste der Schande. Da werden alle Staaten, Organisationen, Armeen und auch Terrorgruppen aufgelistet, die Kinderrechte in Konflikt- und Kriegsgebieten mit Füßen treten und missbrauchen und gegen diese Rechte systematisch verstoßen. Und 2016 stand Saudi-Arabien aus gutem Grund auf dieser Liste, denn Saudi-Arabien bombardierte im Jemen unter anderem auch systematisch Schulen und Krankenhäuser. Viele, viele hundert tote Kinder gingen auf das Konto von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien stand also auf dieser Liste der Schande. Und was passierte? Saudi-Arabien hat offenbar den damaligen Generalsekretär Ban Ki-moon so unter Druck gesetzt und gesagt, wenn wir von dieser Liste nicht verschwinden, dann gibt es von uns keine Hilfsgelder mehr. Und Saudi-Arabien ist von dieser Liste verschwunden. Kurz vor Ende seiner Amtszeit hat Ban Ki-moon dann auch öffentlich eingeräumt, jawohl, die UN sind erpressbar.
Jetzt leistet die UN ja nicht nur humanitäre Hilfe, sondern zahlt im Jemen auch Gehälter. Können Sie das einmal ein bisschen näher erklären, bitte?
Ja, das ist sozusagen ein Akt der Verzweiflung. Denn man muss sich vorstellen, im Jemen sind seit 2015 alle staatlichen Strukturen, alle Organisationen, alle Verwaltungsaufgaben sind zusammengebrochen. Staatliche Angestellte werden einfach nicht mehr bezahlt vom Staat. Und die Folge war verheerend genug für den Jemen. Die Krankenschwestern kamen nicht mehr, die Ärzte kamen nicht mehr. Das Schulsystem brach zusammen, die Lehrer blieben zu Hause aus Angst, A, weil die Schulen bombardiert wurden, aber auch, weil sie kein Geld mehr bekamen. Die UN brauchen eben auch immer mehr Geld für den Jemen. 2017 $2 Milliarden, 2018 $3 Milliarden, 2019 jetzt $4 Milliarden an Hilfsgeldern, um überhaupt lebensnotwendige Hilfe im Jemen leisten zu können. Ich verfolge den Sicherheitsrat jetzt fast 5 Jahre hier in New York und neulich war David Beasley, das ist der Leiter des Welternährungsprogramms hier im Sicherheitsrat, und ich habe noch nie einen so betroffenen Sicherheitsrat gesehen. Der war in Jemen gewesen, dieser David Beasley, und erzählte dann, wie er durch ein Kinderkrankenhaus ging und was er da erlebte. Und es war totenstill, totenstill. Er sagte, Haut und Knochen, man sah nur noch Haut und Knochen. Man kennt die Bilder von diesen Kindern. Und in einem Raum stand er vor einem Krankenbett. Die Fußsohle eines Kindes guckte heraus. Und er selber als Familienvater dachte, dann kitzel ich diesen Jungen doch mal an der Fußsohle, damit hier vielleicht ein kleines Kinderlachen ertönt. Aber es gab kein Lachen.
But there was no smile. It was like tickling a ghost.
Ja, tickling a ghost. Die Kinder, die zu Geistern werden, da war es tatsächlich buchstäblich totenstill in diesem Sicherheitsrat. Und manche weinten und die UN haben ihre eigene Machtlosigkeit in diesem Moment gespürt.
Welche Lösungsansätze gibt es denn jetzt noch?
Na, die Lösungsansätze sind, die beiden Kriegsparteien tatsächlich weiter an einen Tisch zu bekommen. Im Augenblick laufen weiter Verhandlungen. In Stockholm hat es ja einen Durchbruch in Anführungszeichen gegeben. Man hatte sich auf eine Feuerpause und andere Verpflichtungen geeinigt. In Hodeidah, diesem Nadelöhr, über das wir gesprochen haben, wo die Hilfe reinkommt. Aber bis zur Stunde gibt es keine Fortschritte. Keiner der Punkte ist umgesetzt. Eigentlich sollten sich beide Kriegsparteien zurückziehen aus Hodeidah. Es ist wirklich ganz, ganz konkret aufgeschrieben worden in dieser Einigung. Da heißt es 300 Meter die Houthi-Kämpfer, 1 Kilometer nach Osten die Regierungskämpfer. Alles sehr minutiös auf Karten aufgemalt, wer sich wohin zurückzieht. Bis zur Stunde zieht sich überhaupt niemand zurück, denn beide Seiten haben offenbar Angst. Wenn wir diesen Straßenzug räumen, dann drängt die Gegenseite nach und besetzt dieses Gebiet. Jetzt haben sich gerade auch selten genug in dieser doch tief zerstrittenen UN und in diesem tief zerstrittenen Sicherheitsrat die 5 Vetomächte, Russland, Frankreich, Großbritannien, China und die USA, gemeinsam in einem gemeinsamen Appell schriftlich an beide Kriegsparteien gewandt und haben gesagt, wir bestehen darauf, dass diese Waffenruhe jetzt umgehend umgesetzt wird. Man merkt schon, man hört auch schon, das hat was von flehentlich, denn mehr kann dieser Sicherheitsrat in dieser Lage auch nicht tun.
Konsequenzen hat es keine.
Konsequenzen hat es im Augenblick keine, denn da müssten sich der Sicherheitsrat dann einig sein, dass es Konsequenzen gibt. Und da kommen wir dann wieder an den politischen Punkt und an den Punkt, welche Interessen hat welches Land. Ich habe es erwähnt, die USA, Frankreich und Großbritannien unterstützen die Militärkoalition, unterstützen Saudi-Arabien. Man könnte sich fragen, warum gibt es eigentlich ein Waffenembargo nur gegen die Houthi-Rebellen? Warum gibt es kein Waffenembargo gegen alle Länder, die in dieser Militärkoalition kämpfen? Der Sicherheitsrat hat darauf keine Antwort.
Einschätzung von Georg Schwarte, Leiter des ARD-Hörfunkstudios in New York.
Weltspiegel, User-Fragen.
Wir haben bei Facebook Fragen von Usern bekommen zum Jemen. Doris Lintl fragt zum Beispiel, warum kommen Hilfslieferungen nicht an?
Ja, weil es eben ein Nadelöhr gibt. Und das eine Nadelöhr ist das am heftigsten umkämpfte Gebiet im Augenblick im Jemen. Das ist die Hafenstadt Hodeidah. Und da gibt es eine Militärkoalition, angeführt von Saudi-Arabien, die blockieren beispielsweise hin und wieder den Seeweg nach Hodeidah, weil sie sagen, da werden Waffen geschmuggelt für die Rebellen. Dann stehen sich beide Kriegsparteien buchstäblich in den Straßen von Hodeidah gegenüber. Das heißt, die Lage für die Helfer ist auch so brisant, dass viele überhaupt nicht ins Land kommen, weil es einfach gefährlich ist, Hilfe ins Land zu bringen. Der nächste Punkt, alles was aus der Luft kommt, der Flughafen von Aden oder Sana'a, regelmäßig unter Beschuss. Sowohl von Rebellen als auch von der saudi-arabischen Koalition.
Weltspiegel Porträt.
Man kann sich kaum vorstellen, wie viele Menschen nun auf der Flucht sind. 2,3 Millionen Jemeniten sind innerhalb des Landes in andere Regionen geflohen, wo weniger gekämpft wird. Nur etwa 190.000 haben es aus dem Land herausgeschafft. Ihre Hauptziele sind Jordanien, Ägypten und Afrika. Bis nach Europa gelangen nur ganz wenige. In Deutschland sind es knapp 2000. Ich bin nach Bielefeld gefahren und habe Mahmoud Kulla kennengelernt. Er ist seit Oktober 2015 in Deutschland und arbeitet im Klinikum Bielefeld als Assistenzarzt in der Anästhesie. Seitdem hat er angefangen, Deutsch zu lernen. Mahmoud Kulla ist ein höflicher, eher zurückhaltender Mensch, der um sich selbst nicht viel Aufsehen macht.
Seit wann haben Sie Ihre Familie nicht mehr gesehen?
Seit 13.02.2014.
Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Ihrer Familie?
Vor circa 3 Wochen habe ich das letzte Mal Kontakt gehabt.
Woran liegt das, dass Sie jetzt 3 Wochen nicht mehr miteinander gesprochen haben?
Im Moment gibt es überhaupt keinen Strom, kein Netz in unserer Region. Wir wohnen im Moment in einem Dorf außerhalb der Stadt. Deswegen habe ich keinen Kontakt.
Was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie die Familie anrufen? Ist das manchmal auch ein mulmiges Gefühl, weil man nicht weiß, wie die Situation gerade ist oder dass vielleicht wieder was passiert ist?
Wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie rede, natürlich weine ich einfach. Weil ich, also 5 Jahre habe ich meine Familie nicht gesehen. Auch habe ich einen Bruder verloren, habe ich meine Großmutter, habe ich viele Freunde verloren während des Kriegs und das ist auch ein schlechtes Gefühl.
Wenn Sie mit Ihrer Familie telefonieren, worüber reden Sie denn dann?
Also reden wir über die Situation zum Beispiel im Jemen, beim Nachbarn, bei mir zum Beispiel. Wie läuft es hier bei mir? Was mache ich mit meiner Arbeit? Wann würde ich heiraten? Das ist die Hauptsache bei meiner Mutter zum Beispiel.
Die Personen, die den Jemen verlassen, wohin fliehen die?
Also, die Personen, die viel Geld haben, können irgendwohin fahren. Sie dürfen überall gehen. Meistens nach Ägypten, Jordanien und auch Afrika, weil sie in der Nähe ist und können sie auch durch den Meer nach Afrika fahren. Aber in Somalien, wie Sie wissen, natürlich ist es auch schlechter als Jemen. Es ist auch schlimmer.
Und was ist mit denen, die kein Geld haben?
Die kein Geld haben, einfach zu Hause bleiben und auf den Tod warten.
Gibt es sonst keine Möglichkeit, den Jemen zu verlassen?
Natürlich gibt es nicht, weil die Grenze zwischen Saudi-Arabien und Jemen auch gibt es Krieg und dürfte nicht jeder die Grenze haben überfahren.
Wie verfolgen Sie denn den Krieg im Jemen?
Über Medien natürlich. Also jeden Abend muss ich die Medien lesen und verfolgen, was passiert. Und insbesondere im Moment gibt es viele Kriege und viele Regionen, die der Krieg sehr stark ist.
Nur deutsche Medien oder auch andere Medien?
Nein, arabische. Also leider die deutschen Medien sprechen nicht gerne über unser Problem. Also gibt es viele Leute, die haben keine Ahnung, was passiert bei uns. Was ist ein Konflikt, aber dazwischen wissen sie auch meistens nicht, was ist das Problem im Jemen, was passiert jetzt.
Es gibt ja nicht viele jemenitische Flüchtlinge hier. Wenn Sie jetzt jemandem sagen, dass Sie aus dem Jemen sind, was wissen denn die Menschen überhaupt über ihr Land?
Ach so, manchmal gibt es Leute, die sagen, wo ist das Jemen? Ist es ein Land oder ist es eine Stadt in zum Beispiel Irak oder so? Gibt es Leute, die Medien auch verfolgen und sie wissen? Gibt es Leute, die sagen, oh, bei euch gibt es auch Cholera, Hunger, Krieg und alles, was schlimm ist? Ja, also von diesen Sachen wissen was über Jemen. Sie wissen nicht, dass wir auch Kaffee, Mokka haben.
Ärgert Sie das, dass die Menschen nur negative oder schlimme Sachen mit ihrem Heimatland in Verbindung bringen?
Ja, natürlich. Also das tut mir sehr weh, natürlich. Weil wir haben auch wieder schöne Sachen, also nicht nur Krieg und so.
Wie ist denn der Zusammenhalt unter den Jemeniten hier in Deutschland? Hilft man sich da gegenseitig?
Jeder Bundesland hat eine jemenitische Gemeinschaft. Und machen wir Veranstaltungen, sportliche oder Kulturabend oder so. Das hilft manchmal bei Heimweh.
Vielen Dank an Mahmoud Kulla. Das war der Weltspiegel-Podcast Jemen, der vergessene Krieg. Die Redaktion hatte Isabel Shayani, am Mikrofon Male Stüsse.